Schönen guten Morgen. Also wenn man das sieht, dann muss man sich über die Zukunft der Kirche keine Sorgen machen, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so froh, in dieser Gemeinde zu sein, wo nicht nur diese lebendige Jugendgruppe hier existiert. Ihr wisst es bestimmt, hier sind Kindergottesdienste in den Räumen. Das heißt, die nächste Generation wächst ab. Irgendwann muss ich wirklich nicht mehr hier predigen. Heute habe ich darauf bestanden, hier zu predigen. Zum einen bin ich noch nicht so alt, zum anderen, nein, es wird für lange Zeit das letzte Mal sein, dass ihr mich seht. Naja, okay, 3 Monate bin ich weg. Ich gehe jetzt ins Sabbatical. Juni, Juli, August bin ich nicht da und dann dachte ich, komm, einmal darf ich nochmal. Auch wenn eigentlich die Jugend gesagt hat, sie wollen auch predigen heute. Gesagt, okay, heute darf ich. Da hat es angefangen. Im CDF-Gottesdienst mit der Frage oder mit der Feststellung, Gott ist verschwunden. Der Bank als der Ort, wo wir Gott begegnen können. Und ist es nicht wirklich so, dass Gott oft aus unserem Alltag verschwunden ist? Was heißt oft? Eigentlich meistens. 1-2 Stunden am Sonntag sind wir hier. Einige haben noch einen Hauskreis. Einige ganz fromme beginnen den Tag mit Bibellesen, beten abends. Einige, viele von euch machen das. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, beten wir. Aber was ist mit den 22 Stunden, wo wir nicht wirklich mit Gott zu tun haben? Ist er nicht wirklich oft aus unserem Leben verschwunden? Vielleicht haben wir 10, 20 Minuten am Tag, wo wir an ihn denken. Vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht sind es für einige von euch 2-3 Stunden oder mehr. Aber was ist mit den übrigen Stunden? Wenn es dir so geht, wie vielen hier, dann herzlich willkommen in der Andreasgemeinde. Denn das ist der Ort, wo genau ihr ein Zuhause finden sollt. Egal, ob ihr 20 Stunden am Tag mit Gott in Verbindung seid, oder ob es 20 Minuten sind, oder 2 Minuten, oder gar keine Minute am Tag, das ist eure Gemeinde. Denn, und das ist so ein bisschen die Grundmelodie dieser Predigtserie gewesen, der letzten Wochen, stimmen wir mit Martin Luther überein, was er einmal so herrlich gesagt hat, was Christsein bedeutet. Das Christsein, das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Nicht ein Stein, sondern ein, nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind es noch nicht, wir werden es aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und Schwang. Es ist nicht das Ende, aber es ist der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es reinigt sich aber alles. Das ist Christsein. Wir sind Menschen des Weges, Menschen, die sich mit Jesus auf den Weg gemacht haben. Und so haben wir in den letzten Wochen uns überlegt, welche Pfade gibt es da, die Menschen über die Jahrhunderte gegangen sind und haben uns mit diesen Themen beschäftigt. Jay hat gepredigt über was ist Spiritualität, Kai über was ist Gebet, Daniela über was ist Bibel, wie können wir über die Bibel einen Zugang zu Gott finden. Carsten hat vor 2 Wochen gepredigt über das Thema, was trägt uns im Leben, Fabian letzte Woche über das Thema Glaube und heute das Thema Gnade. Und wie es entdeckt vielleicht in der PowerPoint, letztendlich ist ein Fingerabdruck dahinter gelegt, das heißt, es gibt genauso viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Gottes Wege mit dir sind anders als die Wege, die er mit deinem Freund oder deinem Nachbarn oder deinem Ehepartner geht. Gott hat unterschiedliche Wege, die er mit uns geht. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Gnade beschäftigen. Ich werde dieses Thema ein bisschen vergewaltigen, das werdet ihr nachher merken, weil mir das wichtig ist. Aber für viele von euch ist es nichts Neues. Es ist ein altes Thema. Lass uns trotzdem versuchen, heute neu auf Gott zu hören. Wir haben es eben in dem Lied gesungen, Gott spricht nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Hoffnung in den Gottesdienst immer wieder geht oder mit dieser Hoffnung die Bibel sonntags, morgens aufschlagt. Gott spricht ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Genau das erwarten wir in unseren Gottesdiensten, dass Gott ein Wort spricht. Und dass wir heil werden, unsere Seele gesund wird. Lass uns beten. Meine Seele ist erfüllt mit Dankbarkeit. Ich bin so froh, Teil dieser Gemeinde zu sein. Ich bin so froh für das, was hier gewachsen ist über die Jahre. freue mich über jeden Einzelnen, der seinen Weg zurück zu dir gefunden hat durch das, was in dieser Gemeinde geschieht. Ja, aber wir sind am Anfang, wie Luther gesagt hat, wir sind auf dem Weg. Da ist noch so viel zu entdecken, so viel Abenteuer vor uns. Und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir offen sind für das, was du zu sagen hast, auch heute hier zu sagen hast, wie du zu uns reden möchtest. Danke dir, dass du hier bist. Amen. Ich war vor 2 Wochen in Amerika auf einer Konferenz für den Verlag, für den ich auch arbeite, und habe Oscar Murillo getroffen, von dem ich euch ganz, ganz lieb grüßen soll. Er war dort auch. Er hat mir diese Konferenz damals empfohlen. Er war mit seinem ganzen Leitungsteam dort. Und es ist wie immer, wenn man mit ihm zusammen ist, es ist unwahrscheinlich inspirierend, es ist herausfordernd und es rüttelt an deinen Grundfesten, wie du bislang geglaubt hast. Er erzählte auf dieser Konferenz eine Geschichte von einer Gemeinde in China. Eine kleine Untergrundkirche in China traf sich, wie gewohnt, in einer verborgenen Halle, die sie sonntags zu einer Kirche umwidmeten. Nur hatte sie diesmal jemand verraten. Polizisten stürmten die Kirche und besetzten alle Türen und Fenster, sodass kein Entkommen mehr möglich war. Der Einsatzleiter ging nach vorne und sagte: "Wir haben Befehl, alle Christen in dieser aufständischen Provinz zu töten." Wer sich also noch einmal überlegen möchte, kann den Raum jetzt verlassen. Hier zu bleiben, ist euer Todesurteil. Eine unbeschreibliche Spannung lag in der Luft. Eine gute Zahl der anwesenden Christen stand auf und verließ den Raum. Viele aber blieben. Nach einiger Zeit verbarrikadierte der Polizeichef die Tür und ging mit seiner entsicherten Maschinenpistole nach vorne und sagte: "Okay, jetzt sind die wahren Nachfolger Jesu hier versammelt. Dann lass uns jetzt mit dem Gottesdienst beginnen." Oscar erzählte das vor 5000 Gemeindegründern und Innovatoren. Und er sagte uns: "Wie viele von euch wären rausgegangen?" Und er fragte uns: "Wie viele aus eurer Gemeinde wären rausgegangen, wenn so etwas geschehen ist? Und was würdest du persönlich tun, wenn so etwas passiert?" Jesus sagt in Johannes 15, Vers 18 folgende: "Wenn ihr erfahren müsst, dass diese gottlose Welt euch hasst, dann erinnert euch daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Würdet ihr nach den Maßstäben dieser Welt leben, hätte niemand etwas gegen euch, im Gegenteil. Aber weil ich euch ausgewählt habe, damit ihr nach Gottes Vorstellungen und nicht länger nach denen dieser Welt lebt, wird die Welt euch hassen. Wenn das eintritt, dann erinnert euch daran, was ich euch schon gesagt habe. Ein Diener steht nicht über seinem Herrn. Wenn sie mich verfolgen, werden sie ganz sicher auch euch verfolgen. Wenn sie schon argwöhnisch auf alles achten, was ich sage, dann werden sie auch eure Worte genau unter die Lupe nehmen. Die Menschen werden nicht zögern, euch meinetwegen alles Schlimme zuzufügen. Und das alles aus einem Grund: weil sie mich nicht kennen und erst recht nicht den, der mich in diese Welt gesandt hat. Wenn aber der Helfer kommt, den ich euch vom Vater ausschicken werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird euer Vertrauen in mich stärken. Dann werdet ihr in der Lage sein, zu mir zu halten und vor den Menschen Zeugen für mein Reden und Handeln zu sein, weil ihr von Anfang an bei mir wart. Ich sage euch das alles, damit ihr auf die schweren Zeiten vorbereitet seid, die vor euch liegen. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Ja, es wird sogar eine Zeit kommen, in der jeder, der euch umbringt, auch noch davon überzeugt ist, dass er Gott damit einen Gefallen getan hat. Das alles werden sie tun, weil sie nicht wirklich verstanden haben, wer der Vater ist und wer ich bin. Solange ich bei euch war, gab es keine Veranlassung, mit euch darüber zu sprechen. Jetzt aber werdet ihr bald auf euch selbst gestellt sein. Dann wird es wichtig sein, dass ihr euch an all das erinnert, was ich euch über die Zeit eurer Verfolgung gesagt habe." Ich weiß nicht, wie viele von euch dieses bestialische Video gesehen habt, wo 20 arabische Christen an den Strand geführt worden sind und vor den Augen der Weltöffentlichkeit gelyncht worden sind, unter den Rufen Allahu Akbar. Oder wer von euch die Tagesthemen vor 2 Wochen gesehen hat, wo über den Christen in Nordirak berichtet wird. Und in diesem Bericht ging es darum, dass der IS gerade dabei ist, dass eine der ältesten Kirchen der Welt in einem der ältesten kirchlichen Landstriche in Nordirak zu liquidieren. Und wenn sie erfolgreich sind, und davon sind sie nicht weit entfernt, wird dieses Gebiet, was seit 1800 Jahren christlich ist, kein Christ wird mehr dort leben. Und wisst ihr, was mich besonders berührt hat? Der Bischof dieser Kirche, der dort lebt, sagte in den Tagesthemen, dass wir in Deutschland mit unserer Flüchtlingspolitik letztlich das Werk der IS vollenden, indem wir diese Menschen bei uns aufnehmen. Er sagte, wir brauchen die Christen hier, gerade jetzt beim Wiederaufbau. Ich habe gedacht, was würde ich tun, wenn ich ein irakischer Christ wäre mit meiner Familie? Würde ich nicht fliehen? Würde ich nicht das Land verlassen? Ihr merkt, das, wovon Jesus hier spricht, ist nicht irgendeine Theorie. Für viele Christen im Nahen Osten ist das alltägliche Praxis, dass das Christsein ihnen etwas kostet. Und die Frage, die sich mir seit dieser Konferenz in Amerika immer wieder gestellt hat, ist, was darf Christsein mir eigentlich kosten? Was darf ihr Nachfolge kosten? Jesus sagt, wenn ihr erfahren müsst, dass diese gottlose Welt euch hasst, dann erinnert euch daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Würdet ihr nach den Maßstäben dieser Welt leben, hätte niemand etwas gegen euch, im Gegenteil. Aber weil ich euch ausgewählt habe, damit ihr nach Gottes Vorstellungen und nicht länger nach denen dieser Welt lebt, wird die Welt euch hassen. Ich sage mal euch, wie ich mit solchen Bibelversen umgehe. Ich sage mir erstens, okay, ich hoffe, ich komme nie in diese Situation, wo ich mich für Gott bekennen muss und wenn nicht, werde ich getötet. Aber wenn ich in diese Situation komme, hoffe ich, dass Gott mir die Kraft gibt, mich zu ihm zu bekennen. Und bis dahin ist noch eine lange Zeit. Und bis dahin lebe ich so, wie es mir passt, wie ich es richtig für richtig halte. Das ist eine Möglichkeit, mit solchen Bibelstellen umzugehen und sagen, okay, das ist halt Zukunft. Und wenn es soweit ist, hoffe ich, dass ich stark genug bin. Und bis dahin gehe ich halt und lebe mein Leben so, wie ich es für richtig halte. Eine zweite Möglichkeit, wie ich damit versuche umzugehen, ich kenne zu viele christliche Wirdos, zu viele christliche Fanatiker und komische fromme Käuze, die alles dran setzen, den Maßstäben dieser Welt einfach aus Prinzip nicht zu entsprechen. Und ich sagte, na okay, mit denen möchte ich nicht in einen Topf geworfen werden. Ich möchte kein Fundi sein. Ich möchte keiner sein, der hier so ein bisschen verrückt ist. Und ich merke, obwohl ich dieses Anliegen vielleicht für legitim halte, ich merke, wie ich mich doch immer mehr der Welt anpasse. Versuche so zu leben, dass ich nicht anstoße. Weil ich nicht möchte, dass mein Christsein mir zu viel kostet. Aber die Welt heute sagt es uns. Die Flüchtlinge, die in unser Land kommen, scheinen uns ins Gesicht. Nachfolge kostet etwas. Und manchmal kostet Nachfolge das eigene Leben. Wie geht's dir, wenn du so etwas hörst? Sagst du, okay Kai, dann habe ich keine Lust mehr, Christ zu sein, wenn das der Preis ist. Dann überlege ich es mir nochmal. Wisst ihr, ich komme aus einer eher strengen evangelikalen Tradition, wo das Leben nach dem Motto von Jay funktioniert, Christen müssen artig sein, keine Party, keinen Wein, ein Bein, das sich zum Tanzen hebt, wird im Himmel abgesägt, ihr kennt das. Das war so ein bisschen das, mit dem ich aufgewachsen bin. Christsein heißt, ganz vieles nicht dürfen, was Spaß macht, und ganz vieles machen zu müssen, was nicht so viel Spaß macht. Und für mich war das eine Riesenentdeckung, die Entdeckung, die Martin Luther gemacht hat, Gottes Gnade zu erleben, dass ich gar nichts machen muss. Dass Gott mich annimmt, so wie ich bin, und ich kann Scheiß bauen, so viel ich will. Gottes Liebe zu mir ist die gleiche, sie bleibt. Ich kann mein Leben führen, wie ich will. Gottes Liebe zu mir bleibt, sein Ja zu mir bleibt. Als ich das nicht nur hier begriffen habe, sondern hier begriffen habe, ging mein Herz auf. Ich sagte, ja genau, in so einen Gott kann man sich verlieben. Der Ja zu dir sagt, ohne irgendwelche Bedingungen. Der sagt, so wie du bist, liebe ich dich. So habe ich dich gewollt. Und selbst deine Sünden, das, was dich von Gott trennt, wird an einem Tag Gott noch größer machen. Und weil ich so verliebt bin in Gott, predige ich natürlich auch diese Gnade. Und ihr habt das in den letzten Jahren immer wieder gehört. Das hört ihr in dieser Andreas-Gemeinde, wenn ihr hier rein und raus geht. Diese Befreiung, dass Gott uns keine Last auflegt, sondern uns freisetzt. Und weil ich so verliebt war in der Gnade, habe ich zu wenig über das gesprochen, was auch zum Glauben dazugehört, dass Nachfolge etwas kostet. Das sage ich in einem Nebensatz vielleicht. Und dazu kommt noch, dass ich von Herzen Evangelist bin. Das ist die Gabe, die Gott mir geschenkt hat. Ich schwärme von diesem Gott. Ich liebe ihn. Und ich möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. Und natürlich erzähle ich denen das, wovon mein Herz voll ist, von dieser Gnade. Und von dem, was er uns, wie er uns begegnet, mit diesem absoluten Ja. Und bei der Verkündigung kommt dann das nächste zu kurz, dass Nachfolger einfach auch etwas kostet, etwas mit mir macht. Und das tut mir leid, das ist mir in den letzten Tagen und Wochen wirklich klar geworden, dass wir da, oder dass ich da einseitig war. Von daher, weil Gnade uns so wichtig ist, haben wir in unserer Vision Gnade auch in unseren Auftrag reingebaut und in unsere Vision reingebaut, haben gesagt, durch Gnade im Glauben leben und handeln wachsen, das ist das, worum es geht, aber es beginnt mit Gnade, dass es passiert ist Gnade, es ist geschenkt und das ist richtig und ich werde nie aufhören, darüber zu schwärmen und euch dafür zu begeistern, dass dieser Gott Ja sagt zu euch. Aber Gnade ist der Anfang und Fabian hat das letzte Woche in seiner Predigt so schön gesagt. Er hat dieses Bild benutzt und sagt, Gnade ist sozusagen das Schoß Gottes, in den wir immer wieder zurückfallen können. Egal wie schmutzig wir sind oder meinen zu sein, egal wie alt wir sind, wie kaputt wir sind, wir können jederzeit in Gottes Schoß zurückkommen und er umarmt uns, wie er den verlorenen Sohn umarmt und sagt, schön, dass du wieder da bist. Und Carsten hat in der Predigt der Woche davon gesagt, was trägt uns im Leben? Es ist dieser eine Satz, dass wir nicht tiefer fallen können als in Gottes liebende Hände. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes liebende Hände. Egal, was dir passiert, es geht nicht tiefer als in Gottes liebende Hände. Aber, fragt Fabian zu Recht, wollen wir ewig auf Gottes Schoß sitzen bleiben? Wollen wir mit 50, 60, 70 Jahren immer noch als verhätschelte Babys von Gott zur rechten Zeit die Flasche bekommen? Oder ist da nicht sehr viel mehr? Ist da nicht ein Abenteuer mit Gott zu gewinnen? Ein Weg, den wir mit dem gehen können, wie wir wachsen können im Glauben, wie wir selbstständig werden, wie wir selbst anfangen, über diesen Gott zu erzählen und nicht jeden Sonntag kommen und die Flasche bekommen hier und dann wieder muss die Flasche für eine Woche reichen und dann kommt man wieder und nimmt wieder, sondern dass wir selbst anfangen, diese Bibel zu lesen und daraus unser Leben und unser Ziel und unser Sinn gewinnen. Es gibt noch so viel mehr zu erkennen. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde auf diesem Weg in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht auch Jahren, neue Wege gehen werden, neu zu buchstabieren, was bedeutet Nachfolge eigentlich für uns? Und was darf Glaube uns kosten? Was darf Nachfolge uns kosten? Jesus sagt, wer sein Leben und meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Wer sein Leben und meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Leute, das ist dieses verrückte Geheimnis, dass wenn ich mich für Gott verliere, ich so viel oder alles wieder gewinne. Aber was bedeutet Nachfolge wirklich? Ich möchte es anhand einiger Beispiele mal konkret machen. Was könnte Nachfolge bedeuten? Bedeutet Nachfolge, dass ich als Missionar in den Nordirak reisen muss, um die Christen dort vor Ort zu unterstützen und Zeuge für Jesus zu sein? Heißt das Nachfolge? Ja, wenn Gott dir das sagt, dass das dein Weg ist, dann ist es dein Weg, das zu tun. Deine Sachen zu packen, in den Nordirak zu gehen und den Christen dort zu helfen. Aber vielleicht sagt Gott dir heute, schenk mir doch 5 Stunden deiner Zeit oder 2 Stunden deiner Zeit und hilf einem Flüchtling hier Fuß zu fassen in unserer Kultur? Bedeutet Nachfolge, dem Mörder meiner Kinder und meines Mannes zu vergeben? Wie ich letztens in Chrismon gelesen habe, eine Christin in Ruanda, die das tut, die mit dem Mörder ihrer Kinder und ihres Mannes in einem Hauskreis zusammen sich wöchentlich trifft und Vergebung lebt, durchbuchstabiert. Vielleicht heißt das, wenn du in dieser Situation bist, Nachfolge. Aber vielleicht heißt das auch, dass du mit Menschen aus dieser Gemeinde oder aus deiner Nachbarschaft, denen du etwas nicht vergeben hast und mit dem du etwas grollst, dass du einfach hingehst und sagst, es tut mir leid und da Frieden schaffst. Heißt Nachfolge, dass ich meinen Job kündige, um den ganzen Tag für Gott zu sein, wie es zum Beispiel eine Kirche in Augsburg tut und ein Gebetshaus aufgebaut hat, um einen Ort zu haben, wo Menschen beten können? Wenn Gott dir das sagt, dann bedeutet das Nachfolge für dich. Aber vielleicht heißt es ja auch das, was eine Mitarbeiterin unserer Gemeinde gesagt hat, was sie jetzt macht. Sie hat festgestellt, dass unsere Wachsenziele 7 Ziele sind. Die Woche hat 7 Tage. Sie betet jeden Tag für ein Ziel, für 30 Minuten. Betet sie für Wunder erwarten, ausstrahlend Christ sein, Christ in das Kreise zieht. Heißt das vielleicht Nachfolge für dich? Heißt Nachfolge vielleicht regelmäßig auf die Zahl gehen und dort einen evangelistischen Einsatz zu machen, Traktate zu verteilen und mit Menschen über Gott zu reden? Wenn Gott dir sagt, ja. Aber vielleicht ist es auch nur einfach, deinen Freund mal zu Go Special einzuladen oder deinen Hauskreis endlich zu teilen, damit andere Menschen diese Gemeinschaft erleben können. Oder etwas ganz Aktuelles. Vielleicht heißt Nachfolge für dich auch nur, ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Wir haben unter uns heute hier jemand aus dem Iran, dessen Haus hier in Niederhöchstadt abgebrannt ist. Er hat in dem Haus gelebt, wo er, abgebrannt ist. Er ist nicht versichert, er hat keine Möglichkeit, irgendwie umzukommen, hat einen Job, aber braucht eine Unterkunft. Und ist heute Morgen hier in unsere Gemeinde gekommen und hat gesagt, kann die Kirche uns helfen, mir helfen. Einfach ein Zimmer, wo ich unterkommen kann. Vielleicht heißt Nachfolge für dich genau das, diesem Menschen ein Zimmer zu geben. Wisst ihr, wir können es mit der Nachfolge Jesu sehr akademisch machen. Wir können es so machen, wie wir es in der Desk-Gemeinde gerne tun. Wir haben 4 Kurse, Kurs 1, Kurs 2, Kurs 3, Kurs 4. Und dann besucht man diese Kurse und es ist genial. Die sind unwahrscheinlich hilfreich. Und viele von euch, die sind diese Kurse gegangen und haben da gelernt, was Nachfolge bedeutet. Aber man kann Nachfolge auch einfach ganz einfach machen. Wie ein Pastor, den ich dort gehört habe, es in seiner Gemeinde tut. Er sagt, Nachfolge, da gibt es so viele unterschiedliche Wege, wie es Fingerabdrücke gibt. Für jeden gibt es einen anderen Weg zur Nachfolge. Aber alle diese Wege haben eins gemeinsam. Nachfolge, sagt er, ist ein Wort. Nachfolge ist Gehorsam. Nachfolge ist Gehorsam. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, okay, scheiße. Wer will heute schon gehorsam sein? Ich nicht. Wir leben in einer Kultur, in einem Land, wo Gehorsam wirklich missbraucht worden ist. Aber ihr müsst nicht einem Menschen gehorsam sein. Ihr müsst nicht Kai gehorsam sein, wobei es manchmal auch gut ist, wenn Kai gehorsam ist. Darum geht es nicht. Es geht nicht, um einem Menschen gehorsam zu sein, sondern Gehorsam heißt hören, ist ja drin, Gehor, das Wort ist ja drin, auf Gott hören, was er dir sagt und das tun. Das ist Nachfolge. Das ist nicht kompliziert. Auf das hören, was Gott dir sagt und das tun. Ich habe dieses Wort vermieden in der Vergangenheit, habe immer von Vertrauen gesprochen. Das ist schön weich gewaschen, oder? Du musst Gott vertrauen, nicht gehorsam sein. Wir haben im Männerstammtisch darüber gesprochen und einer, der aus der Medienbranche kommt, sagt dir, Kai, vergiss es. Gehorsam ist das Wort. Sag doch das Kind, wie es ist. Gehorsam sein. Und wenn wir einen liebenden Vater haben im Himmel, der das Beste für uns möchte, ist das Wort Gehorsam dann nicht das Beste, was man tun kann, ihm zu ihm zum Gehorsam zu sein. Nimm das Wort, was für dich passt. Gerne vertrauen. Aber für einige von euch, die möchte ich herausfordern, mal ein paar Monate mit dem Wort Gehorsam zu leben. Hört auf Gott, was er euch sagt, was euer nächster Schritt ist. Und manchmal ist es ein ganz, ganz kleiner Schritt. Manchmal vielleicht ein großer Schritt. Lernt, auf die heilige Ruach zu hören und dann seid gehorsam. Und dann tut das, was ihr hört. Und dann werdet ihr euch auf einen Weg begeben, sicherlich weg vom Schoß des Vaters, aber Gott wird euch auf ein weites Feld führen. Ganz vielen Abenteuern, die auf euch warten, die euer Leben so satt und reich und sinnvoll machen werden, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Und es wird anders bei euch, bei dir aussehen, wie bei deiner Frau, wie bei deinen Kindern, wie bei allen anderen. Denn Gott hat einen eigenen Weg, den er mit dir gehen möchte. Lass uns auf dieses Abenteuer machen und lernen gemeinsam, was Nachfolge bedeutet. Und seid euch bewusst, Christsein wird uns etwas kosten. Jesus nachzufolgen wird uns etwas kosten. Aber der Gewinn ist ja viel mehr als ein Lottogewinn.